Ich muss zugeben, als ich die gelesen habe, da dachte ich, das ist ein Fake. Das kann sich nur ein bösartiger Satiriker ausgedacht haben, was da erklärt worden ist.
Was meinst du mit Frankfurter Erklärung?
Na, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wird argumentiert, Kritiker an den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten stellen sich damit, dass sie den als Staatsfunk bezeichnen, in die Nähe des Rechtspopulismus. Na, was ist denn das?
Möchten Sie darauf reagieren?
Also meine Frage ist ganz schlicht. Kommt man denn mit solchen Schubladeneinordnungen und mit solcher Selbstbeweihräuchung weiter? Ich meine, dankenswerterweise hat ja der Leiter der Bertelsmann-Studie definiert, was Populismus ist. Ich zitiere mal wörtlich. Populismus kritisiert die etablierten politischen Parteien und Institutionen und oft auch die Medien. Dann möchte ich gerne Populist genannt werden.
Okay,
muss ich mal sagen.
Wollen wir die Frage gerade auch beantworten? Nee,
ich möchte noch worüber wird da diskutiert zwischen den ARD, ZDF und den Zeitungsherausgebern? Es wird darüber diskutiert, was die ARD und ZDF im Internet machen darf. Interessiert das die Zuschauer? Müsste nicht lieber darüber diskutiert werden, kritisch diskutiert werden über Beiträge unter den Journalisten? Nicht? Es ist ja mindestens mit der Studie zur Flüchtlingskrise nachgewiesen worden, dass die Berichterstattung einseitig ist. Und ich will mal ein ganz unemotionales Beispiel wählen. Es gibt ein Trommelfeuer in der deutschen Presse, die Großbritannien muss kompromissbereiter sein bei den Brexit-Verhandlungen. Da stelle ich mich ganz schlicht die Frage, wenn nur einer kompromissbereit sein muss, dann braucht man nicht verhandeln.
Okay.
Ne? Warum wird die Frage nicht auch in die andere Richtung gestellt? Nicht?
Ja.
Das, finde ich, gehört auch zur Objektivität und zur Neutralität von Berichterstattung.
Okay.
Also der Herr hat sich bezogen auf die Erklärung des des Redakteursausschusses von ARD, ZDF und Deutschlandradio in Reaktion auf die mehrfachen Äußerungen von Döpfner und insbesondere in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk stelle Staatsrundfunk da, stelle Staatsfunk da, beziehungsweise Staatspresse. Ich bin wirklich fasziniert davon, dass es doch gelungen ist, diesen Begriff Staatsfunk neu zu framen. Und ich hätte, wenn Sie das nicht erwähnt hätten, ich wäre auch noch darauf eingegangen, weil meines Erachtens ist das, im Übrigen bin ich ganz Ihrer Meinung, dass dieser Streit zwischen den verschiedenen Beteiligten der Medien, und da ziehe ich jetzt auch die kommerziellen Medien mit ein, uns insgesamt schadet und dem Vertrauen der Medien insgesamt nicht gut tut. Und ich glaube, dass sich die Printmedien absolut irren, wenn sie glauben, dass ein regelmäßiges Bashing des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dazu führt, dass sie ihre Auflagen steigern oder selber an Vertrauen gewinnen. Die viele erkennen, dass davon sehr, sehr viel Interessen geleitet ist, aber es bleibt in der Tonalität zurück. Und der Begriff Staatsfunk ist tatsächlich ein anderer. Das ist so ähnlich so verquer wie die Definition, die Sie gerade von Populismus gebracht haben, weil das bedeutet ja die Gleichsetzung sozusagen, Kritik üben ist gleich Populismus. Um nochmal zurückzukommen auf die Frankfurter Erklärung. Wir erleben seit ungefähr, würde ich sagen, ja jetzt bald seit einem Jahr eine zunehmende Berichterstattung, eben insbesondere in der FAZ, die kaum eine Möglichkeit auslässt, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben neu zu framen und gleichzusetzen mit Staatsfunk. Wir haben uns lange Zeit nicht dagegen gewehrt, auch deswegen, also ich persönlich halte das wirklich für die falschen, also falsch verkämpft an der falschen Stelle. Während wir möglicherweise und die nationalen Medien sich in Deutschland gegenseitig die Köpfe einhauen, freuen sich Google, Netflix und Co., weil sie hier ohne irgendwelche Beschränkungen agieren können. Und das kam überhaupt sehr spät, dass dann irgendwann mal doch die Redakteure gesagt hat, wir fühlen uns diskriminiert. Wir fühlen uns diskriminiert, davon dargestellt zu werden als ein Teil des Staates. Und gesagt wird, in dem Moment, wo etwas staatlich finanziert ist, und das sind wir noch nicht mal, sondern tatsächlich ist ja genau dieses ein anderes Konstrukt, nämlich dass jeder Einzelne von Ihnen den Rundfunkbeitrag leistet und das eben gerade nicht aus staatlichem Haushalt finanziert wird, um eben zu ermöglichen, um sicherzustellen, dass keine Beeinflussung über den Staat möglich ist, dass jetzt auch so sehr eigenartige Ableitungen gemacht werden, nur dadurch, dass sozusagen nicht jeder, eigentlich ist es das, dass es, und das wird dann immer so schön mit dem Begriff Zwangsgebühr gleichgesetzt, dadurch, dass es jeder zahlen muss, ist es im Grunde genommen etwas, was auch vom Staat irgendwie steuerbar ist. Dann wird auf die Gremien vermiesen, da wird unglaublich viel vermengt. Natürlich müssen wir deswegen auch aufklären und im Übrigen haben wir das auch, weil Sie gesagt haben, wenn sich doch erst endlich mal Journalisten Kritik im Netz stellen würden, das machen sie regelmäßig.
Schauen Sie sich mal an, das Beispiel Frankfurter Allgemeine Zeitung, ich habe das da immer wieder angemahnt, nicht? Die haben sogar sehr gut einen Auftritt bei Facebook, aber die Journalisten nehmen niemals an dieser Diskussion teil.
Also die meisten
Redaktionen. Das ist bei ARD und ZDF genauso.
Die meisten Redaktionen haben auch eigene Facebook-Accounts, wo sie in den Dialog gehen. Und wir hatten vor einiger Zeit unter anderem Anja Reschke und andere Journalisten, die sich wirklich im Netz gestellt haben. Ein neues Format, das versucht worden ist, wo sich Leute direkt zuschalten konnten und Fragen stellen konnten. Leider war das ein Experiment, welches gezeigt hat, dass vieles, von dem man erstmal so glaubt, man kommt in die offene Diskussion, in der Praxis nicht funktioniert. Weil natürlich musste auch eine Auswahl getroffen werden, wer wird zugeschaltet, denn man kann ja schlecht in einer begrenzten Zeit alle, die sich melden, zuschalten. Und dann gab es Leute, die sofort, wenn sie nicht zugeschaltet wurden, angefangen haben, über Facebook zu posten, wir werden ausgegrenzt, es ist schon wieder die Verschwörung am Gange. Und Sie können sich nicht vorstellen, was teilweise die Journalisten, die sich diesen Fragen, die sich gestellt haben, anschließend überzogen wurden mit Drohungen der unfeinsten Art. Es ist wirklich schwierig und sehr, sehr vieles ist hoch emotionalisiert und dazu tragen leider dann auch solche Begrifflichkeiten wie eben Staatsfunk etc. bei.
Also die Journalisten brauchen bestimmt mich nicht als Anwalt, aber ich würde mir auch manchmal wünschen, wenn ich direkt eine Rückfrage stellen könnte zu einem Beitrag im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung und würde da gerne schnell mal eben eine kurze Antwort vom Journalisten, vom Autoren drauf haben. Und dann denke ich mir aber immer im nächsten Moment, okay, wenn das, keine Ahnung, 500 Leuten so geht, der Journalist soll ja auch noch seine eigentliche, ursprüngliche Arbeit machen. Wie soll das zu leisten sein? Ne? Also schlicht und ergreifend ein zeitliches Problem. Das wollte ich einfach auch nur mal eben so in den Raum stellen.
Darf ich das kurz auf einen Begriff bringen aus der Soziologie? Das ist nämlich auch das Problem aller Eliten, also aller Leute, die irgendwie nach oben gewählt werden, um irgendwas zu repräsentieren oder irgendwelche Aufgaben wahrzunehmen und an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Die stehen immer vor dem Problem der horizontalen und der vertikalen Integration. Also rede ich vor allem mit anderen Leuten aus meiner Ebene, um etwas zu erreichen. Also als Politiker rede ich sozusagen mit anderen Politikern, rede ich mit Wirtschaftsbossen um irgendwas und rede ich mit all anderen Entscheidern, um irgendein Ziel, das meine Profession irgendwie vorschreibt, zu erreichen? Oder halte ich Kontakt mit der Basis, mit meinen gesellschaftlichen Muttergruppen? Und beides kann man nicht maximieren. Der Tag hat nur 24 Stunden. Wenn man noch schlafen will, dann vielleicht noch 16 oder 20. Nee, Quatsch, 20. 8 Stunden ist ja wahrscheinlich übertrieben bei Und deshalb finde ich es auch total wichtig, dass es dann Leute gibt wie Sie, die, die das sozusagen ein bisschen abfangen, gleichzeitig eine Angriffsfläche bieten für den Leser und da kernig damit umgehen.
Was mich mal interessieren würde, ob es darüber Untersuchungen neuerer Art gibt, wie Journalisten, die Kontaktpflege von Journalisten und was letztlich journalistisch draus wird. Ich sage das aus folgendem Grund: Es gab in den 70er Jahren mal, ich weiß sogar noch den Namen, eine Doktorarbeit eines gewissen Eduard von Grimme. Der hat nur bei einer Lokalredaktion in einer Zeitung in Süddeutschland, nicht der Süddeutschen Zeitung, nicht, dass ein Missverständnis aufkommt, da hat er mal, glaube ich, ein Vierteljahr oder wie lange untersucht, mit wem haben die Redakteure so den ganzen Tag Kontakt, und hat dabei unterschieden zwischen den lokalen Eliten und ganz normalen Bürgern. Und ich habe jetzt keine Zahlen mehr im Kopf, aber die waren entsetzlich. Also erstens waren die Kontakte mit den Eliten schon deutlich in einer anderen Größenordnung als die mit dem Normalbürger. Und das Ergebnis in der Berichterstattung, das hat das Ganze nochmal verschärft. Also es wurde dauernd über die Eliten, ihre Aussagen, ihre Wünsche berichtet, aber eigentlich das, was der Lokalbürger wollte, das war eigentlich kaum da. Das ist aus den 70er Jahren. Ich will das nicht, inzwischen gibt es ja viele Möglichkeiten, sich zu artikulieren, und es läuft gar vieles, aber das wäre ja auch mal interessant, solche Studien zu betreiben, was da passiert, aktuell.
Ich würde auch gerne noch die Frage einwerfen, wir haben jetzt, also man hört immer wieder den Manipulationsvorwurf, die Leute haben das Gefühl, es wird irgendwie in einer diffusen Weise irgendwie manipuliert. Da würde ich auch von Herrn Krüger ihn gerne fragen, warum Sie glauben, warum gerade jetzt, gerade wenn man das vielleicht auch ein bisschen mediengeschichtlich betrachtet, gab es immer wieder Vertrauenskrisen in die Medien. Könnte man das vielleicht auch in einem größeren Rahmen sehen, im Sinne von sozialer Wandel?
Ja klar, Medienwandel auf jeden Fall. Also früher hat man wahrscheinlich über die Medien am Küchentisch geschimpft, keiner hat es mitbekommen. Und es mag sozusagen 1 Million Küchentische gegeben haben, an denen über Medien geschimpft wurde, aber es hat sich nie summiert und sich gegenseitig hochgeschaukelt auf sozialen Medien, Web 2.0. Da sieht man sich dann gegenseitig und dann gewinnt das eine neue Qualität und eine neue Schärfe dann auch. Also Begriff der Schweigespirale, so die Theorie, dass man sich auch ermutigt fühlt, wenn man seine eigene Meinung findet. Also wenn man denkt, man ist alleine mit seiner Meinung, hat man eher eine geringe Redebereitschaft. Wenn man glaubt, man ist nicht alleine, dann wird man lauter. Und das soziale Web macht was sichtbar. Damit fühle ich mich sozusagen, wenn ich kritisch da eingestellt bin, fühle mich ermutigt, mich auch in dem Sinne zu äußern.
Mhm. Ja, also sehr viel Redebedarf aus dem Publikum. Da würde ich Sie auch gerade an Sie übergeben.
Laura Heyer, hallo. Erstmal vielen Dank für den interessanten Input. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, was gerade eben diskutiert wurde, und vielleicht das Ganze von ein bisschen weniger Wut vielleicht auf uns hier zurückbeziehen, denn auch wir führen ja hier einen Elitendiskurs. Also das hat man ja auch gestern, glaube ich, im Forum gesehen, muss man ja einfach so sagen. Denn ohne jetzt dem Gros der deutschen Bevölkerung die Fähigkeit absprechen zu wollen, kritisch zu reflektieren, aber die meisten lesen nur eine Zeitung, die meisten kennen den Presserat vielleicht gar nicht und wissen auch nicht, dass es Medienombudsleute gibt. Und auch zum Beispiel in der Wahldebatte hat man gesehen, dass von Journalisten, von den sogenannten Eliten über die Leute gesprochen wurde, die AfD wählen. Und da gab es auch Erhebungen dazu, dass teilweise diese Texte Leute eher dazu bewegt haben, sich in diese Richtung zu orientieren. Ob das jetzt so ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Herr Krüger hat am Anfang gesagt, man muss diese Ideen spiegeln. Und meine Frage wäre jetzt vielleicht auch an uns alle, wie spiegle ich denn diese Ideen und wie schaffen die möglichen Eliten oder wir alle das, in diesen besagten Diskurs zu gehen? Braucht man mehr Medienbildung vielleicht auch in den Schulen von Anfang an, dass Leute verstehen, wie Medien funktionieren? Gestern kam es im Diskurs auch zur Debatte, braucht man mehr Geld dafür? Ich fühle mich da halt als Journalist auch einfach manchmal ein bisschen verloren, in diesem Diskurs, in dem sich das immer wieder um dasselbe Thema dreht. Aber was kann denn da eine Lösung sein? Vielen Dank.
Ich würde sagen, wir sammeln am besten.
Oh, echt?
Ja, ich würde, na gut.
Nee, möchten Sie gerade reagieren?
Weil das so eine schöne Medienkompetenzvermittlung, einfach jetzt mal ganz konkret aus der Praxis. Da wird ja sehr, sehr viel gemacht, jetzt nicht nur von den Öffentlich-Rechtlichen, sondern von sowohl auch von den Landesmedienanstalten, aber auch von den Printkollegen. Es sind Schulprojekte, es sind Projekte mit Kindern, diverse, könnten Sie alle mal auf unserem Special ARD.de Medienkompetenz finden. Aber was ich so bemerkenswert finde, ist, und da glaube ich, müssen wir vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen umdenken, Studien haben gezeigt, dass insbesondere jüngere Menschen weniger Social Media vertrauen, auch wenn sie es mehr nutzen. Und dass insbesondere jüngere Menschen auch schon mal Fakten gegenchecken. Was ja das Wichtigste ist, um herauszufinden, handelt es sich um eine Falschnachricht oder eine echte Fake News im Sinne von gezielter Manipulation, wohingegen die Älteren sich meistens überfordert fühlen, überhaupt irgendetwas zu überprüfen. Und da sind dann solche Formate, und deswegen freue ich mich so, dass ich da jetzt noch drauf zu sprechen kommen kann, weil das hier so reinpasst, die ja jetzt auch vermehrt von Journalisten gemacht werden, die sogenannten Faktenfinder. Was schon immer eine Aufgabe natürlich des Journalismus war, aber eine neue Aufbereitung braucht, weil es eben auch netzaffiner ist, dass man den Leuten auch dabei hilft, zu unterscheiden. Aber auch das ist meines Erachtens an vielen Stellen etwas, wo man eingreifen ist. Aber man sollte meines Erachtens nicht nur auf die Jüngeren abstellen, die möglicherweise sowieso kritischer umgehen mit Medien, vor allem mit den neuen Medien, als auch darauf gucken, dass man auch die Älteren mitnimmt.
Ja, dann darf ich vielleicht kurz weiter einen kleinen Impuls noch geben für die Diskussion. Lutz Tillmanns vom Deutschen Presserat. Glaubenskrise ist ja der Einstieg hier und ich bin allen drei Impulslieferern dankbar für das, was Sie richtig gesagt haben. Aber ich glaube, dass es ein bisschen kurz greift. Also wenn ich bei Frau Pfab mal anfangen kann, Dialog und Partizipation, das ist alles korrekt und gut, Qualitätskriterien ist gut. Auch Herr Saarländer, das Wissen um den Menschen hinter der Kritik ist auch wichtig und die Kommunikation mit ihm und auch zu liefern, was ist denn Hintergrund für die Produktion? Was ist denn, wie erstellen wir denn Journalismus oder wie arbeiten wir? Und jetzt komme ich auf Sie, Herr Krüger, das schöne Beispiel mit den Metzgern, das fand ich sehr erhellend. Und ob Sie nun Metzgerprodukte bei Käfer verkaufen, Premiumklasse, oder ob Sie das in der Imbissbude unter der Brücke irgendwo verkaufen, wenn da Fehler passieren, wenn da Produktionsfehler passieren, hilft es ja nicht viel, wenn Sie den Produktionsprozess liefern. Also Sie müssen aus meiner Sicht Strategien und auch Institutionen und Verfahrensweisen für Fehleraufarbeitung, für Kritikaufarbeitung und letztlich auch für Beschwerdemanagement müssen Sie liefern. Und da ist ja nun auch ein deutscher Presserat mit seinen Beschwerdeverfahren da. Ich glaube, dass das die bessere Aktion und die bessere Initiative ist, als eine fremde, eine durch Staat, wie auch immer, geachtete Kontrolle. Das wäre auch mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Aber sie muss natürlich ernst genommen werden. Und ich würde jetzt doch Sie alle drei noch mal bitten wollen, wie Sie denn dazu stehen. Müsste das nicht eine Verstärkung genau der unabhängigen Fehleraufarbeitung, der unabhängigen Kritikaufarbeitung geben? Herr Krüger, vielleicht fangen Sie an, denn Sie haben, die These ja auch, die ich nachvollziehen kann, geliefert, mehr Transparenz hilft ja noch keinen Glaubensverlust abzuschaffen. Was hilft denn aus Ihrer Sicht abzuschaffen?
Na, zum Beispiel, indem man den Herrn hier ernst nimmt. Also ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das gesagt haben, was Sie gesagt haben. Jetzt müssten wir uns Zeit nehmen für Sie. Und zwar mindestens 2 Stunden. Ja, genau. Also Bernhard Pörksen, der regelmäßig Essays in Zeit und Spiegel schreibt über die Vertrauenskrise der Medien, fordert zuweilen ein großes Gespräch auf Augenhöhe. Wir führen tatsächlich hier einen Elitendiskurs. Wir verstehen uns hier fast alle recht gut und verständigen uns recht schnell. Es ist eine effiziente Geschichte. Wir haben 90 Minuten Zeit. Jetzt kommen Sie mit was ganz anderem oder mit was, wo wir jetzt auch nicht so genau wissen, was steckt dahinter. Jetzt wäre es an der Zeit, da in die Tiefe zu gehen. Das noch mal kurz zu Ihnen da zurück. Wie stelle ich mir das vor, diese Ideen zu erheben? Also das, was ich erzählt habe, diese 4 Sachen, die ich gerne in den Diskurs bringen wollte, nämlich ihre Wahrnehmungen, ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche. Das sind die vier Elemente der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, die uns helfen sollen, nicht entfremdet, sondern authentisch miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber das sozusagen würde Zeit erfordern, würde Empathie erfordern, würde auch erfordern, nicht mit auf Pegida-Demonstranten mit der Kamera zuzurennen und die sozusagen vor laufender Kamera schnell zu interviewen. Es ist ein Machtgefälle da zwischen dem öffentlich-rechtlichen Sender, auch wenn der Reporter in Gefahr läuft, eins auf die Mütze zu kriegen vom Pegida-Mann. Am Ende ist der Pegida-Mann der Schwächere, wenn er isoliert auftaucht. So, ne? Gesellschaftlich auf jeden Fall, im Diskurs sozusagen marginalisiert oder delegitimiert. Warum nicht, so wie wir es mit Spitzenpolitikern auch gerne machen, in Hintergrundgesprächen im Wohnzimmerkreis unter drei zu reden, um dann also eine Vertrauensbasis herzustellen, um dann irgendwelche Zitate noch abzusprechen und autorisieren zu lassen? Warum das nicht auch mit Nicht-Eliten machen? Es ist total aufwendig, aber ich glaube, auf diese Weise bekämen wir das große Megathema unserer Zeit, nämlich Migration und Einwanderungsgesellschaft, in den Griff. Das wird mehr werden. Die Welt ist in Unordnung, Flüchtlingsströme schwellen, Entschuldigung für dieses entmenschlichende Bild, die schwellen seit Jahrzehnten an und es wird nicht weniger werden. Und dieses Land transformiert sich und das Problem habe ich Ihnen gezeigt, 50-50 die Bevölkerung in Sachen Einwanderung. Wir können nicht diese eine Hälfte der Bevölkerung, die da was dagegen hat oder Probleme damit hat, einfach weglassen, weil die nicht in unsere effizienten Prozesse der Informationsverarbeitung passen. Also hier müssen wir eigentlich weg von Business as usual und tatsächlich das große Gespräch auf Augenhöhe mit vielleicht den Elementen der gewaltfreien Kommunikation finden. Ich möchte nochmal lobend die ARD erwähnen. Ich habe ganz viel Kritik an der Berichterstattung. Aber eins hier mal lobend herausgegriffen. Es gab ein neues Format im Zuge, kurz nach Frau Wille, das Amtsantritt als Vorsitzende. Ich glaube, das hieß Deutschland, was Deutschland bewegt. Da war irgendwie, Reporter fuhren auf ein kleines Dorf irgendwo in Westdeutschland. Ich weiß nicht mehr wo. Und das war ein wohltuend unmoralischer, also ein wohltuend neutraler Beitrag über Leute, die was gegen Migranten haben und über Migranten. Das wurde, ich habe da ein feines Sensorium dafür, ob man mich überzeugen will oder ob man Leute irgendwie fertig machen will vor der Kamera. Und da wollte offensichtlich keiner die Ausländerfeinde fertig machen. Man hat den Raum gegeben und es war auch keine Menschenverachtung im Fernsehen zu sehen, aber man hat ansatzweise diese gewaltfreie Kommunikation gesehen oder gehört. Und dann kam natürlich noch die Perspektive des Migranten dazu, der im Krankenhaus arbeitete. Und das war ein sehr schöner, runder Beitrag, der das Potenzial hat, so finde ich, Integration herzustellen. Also ich plädiere dafür immer etwas weniger Haltung als demonstrativen Kampf für oder gegen Menschenverächter oder so, sondern echtes Interesse daran, was die eine Hälfte der Bevölkerung hier umtreibt. Und dann, aber eben wie gesagt, nicht eins zu eins die Ideologie, die Populisten sozusagen draufstülpen, um die Leute zu cashen und selber an die Macht zu kommen, sondern die Bedürfnisse, Wahrnehmungen, Gefühle, Wünsche, die dahinterstehen. So.
Ich glaube immer, der persönliche Dialog ist natürlich durch nichts zu ersetzen, aber das können öffentlich-rechtliche Sendeanstalten nicht so leisten, wie ich es leisten kann, wenn ich mich mit jemandem längere Kommunikation leiste. Das ist völlig klar. Ganz grundsätzlich zum Deutschen Presserat natürlich. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Problematik des Presserats, zu dem ich als Medienombudsmann voll stehe. Wir orientieren uns natürlich auch an dem Kodex des Deutschen Presserates. Das ist völlig klar. Aber er hat immer das Problem, dass er sich bis zum halben Jahr und länger hinziehen kann, bis sie eine Entscheidung bekommen. Kann man verstehen, ist aber so. Und deshalb sage ich natürlich und empfehle vor Ort Leute, die sich zuvor damit beschäftigen. Und das noch Glaubwürdigere ist natürlich, wenn sich das Medium selber dazu bekennt und nicht über den Presserat dazu bekennt, vielleicht mal irgendwas gemacht zu haben, das so nicht in Ordnung war, was man anders hätte machen können und, und. Das ist die besondere Stärke dieser Sache. Und das würde ja auch, wenn Sie es häufiger gäbe, den Presserat entlasten, dass er sich noch viel um entscheidendere Dinge kümmern könnte. Sie haben ja unendlich viele Beschwerden in den Beschwerdeausschüssen zu klären und insofern wäre das sicherlich eine Entlastung. Der Deutsche Presserat hat, ich versuche immer beim Presserat mal eine Empfehlung für Ombudsleute in die Medienhäuser hineinzubekommen. Ich bekomme sie nicht, sondern ich bekomme viel Wohlwollen vom Presserat, aber niemals diese Empfehlung.
Darf ich da noch mal ganz kurz?
Wollten Sie auch noch dazu?
Ich möchte mich ja nun zentral ansprechen. Sie legen den Spiegel und verweisen wieder auf den Presserat. Meine Frage ging dahin, wie sehen es denn die Häuser mit eigenen Fehlern, mit eigenen Missständen, mit eigenen Verstößen gegen die publizistischen Grundsätze. Dass ein Presserat verbessert werden kann, ich glaube, das ist eine Binse, seitdem es den gibt, 60 Jahre lang schon. Und dass wir auch keine halbe Jahre Verfahren haben, das muss ich auch nochmal betonen, die sind inzwischen auch schneller. Ja, aber nichtsdestotrotz, es ist eben ein Verfahren, was ein unabhängiges Verfahren ist. Sie müssen ja mindestens beide Seiten hören und das hat schon eine gewisse Institutionalisierung, weil es eben ein medienübergreifendes Institut ist. Aber mal unabhängig von der Kritik am Presserat, ich hätte ganz gerne mal gewusst, wie es denn ein öffentlich-rechtliches System und ein privatrechtliches Zeitungs- und Zeitschriftensystem liefern wollen, darüber selbst zu entscheiden und nicht das Problem auszulagern.
Also ich verstehe Sie nicht. Ich mache das zum Beispiel. Ich schreibe, dass diese oder jene Veröffentlichung nicht gut war, nicht in Ordnung war und.
Ich würde auch gerne Frau Pfab die Gelegenheit geben, darauf zu antworten.
Also das Ganze hat ja mit dem Thema Fehlerkultur zu tun. Was ein ganz wichtiger Bestandteil natürlich von Qualitätsjournalismus ist, der auch schon seit Jahrzehnten immer gepflegt wird. Und ich glaube, jeder Journalist, der wirklich etwas auf sich hält, macht das auch selbst und in Kollegen. Es gibt die Blattkritik etc. Aber ich bin der Meinung, dass wir das viel stärker nach außen deutlich machen müssen, wie viel intern diskutiert wird. Und etwas, ich will ja auch nicht sagen, dass wir alles immer nur gut machen, sondern natürlich, selbstverständlich gibt es Verbesserungsbedarf. Und ich glaube, dieses nach außen öffnen über konkrete Dialogmöglichkeiten mit dem Zuschauerhaus, was ich auch nochmal sagen, davon gibt es wirklich vielfältige, auch Hintergrundgespräche, Wohnzimmergespräche, gibt es eine ganze Reihe, die eben dann auch nicht unbedingt immer von allen wahrgenommen werden. Aber nach außen deutlicher zu machen, wie wir intern auch diskutieren, und das sehr wohl, also ich kann mich erinnern, die ganze Ukraine-Berichterstattung war in der ARD über mehrere Sitzungen hinweg wirklich ein hartes Thema. Wir haben da auch unsere eigenen Gremien, die da auch entsprechend agieren, aber das nach außen deutlicher zu machen. Und etwas, was ich für die ARD unbedingt erreichen möchte, und das ist auch ein Anliegen gewesen von Carola Wille gleich als zu Beginn ihres Vorsitzes, dass wir aufhören, sobald Kritik kommt oder eine Studie kommt, die sich kritisch äußert, zu sagen, die Studie taugt nichts, die ist methodisch falsch. Das halte ich für komplett verfehlt, sondern wir müssen uns wirklich die Zeit nehmen, das genauer hinzuschauen und auch zu sagen, selbst wenn sie methodisch falsch ist, es könnte ja trotzdem was dran sein. Und sich damit stärker auseinanderzusetzen und das auch sehr viel deutlicher nach außen zu tragen. Aber ich glaube, da war auch jemand, der sich genau zu dem Thema noch...
Die Zeit drängt auch, deswegen wir müssen...
Takten. Das machen wir mal ganz konkret, lieber Genosse.
Ich meine nicht den Rundfunkbereich.
Nein, darum möchte ich gerne ganz kurz ergänzen. Wir haben im Deutschlandfunk eine Seite, die heißt DLF-Korrekturen. Und wissen Sie warum? Weil wir Fehler machen. Da kommen falsche Schreibweisen rein, da kommen Kontexte hinein, die nicht okay waren. Und wissen Sie was, das war gar nicht so einfach, dieses Instrument jetzt zu haben. Aber wir machen das und das heißt ja nicht, dass wir ständig im Nebel oder im Feuer stehen, aber wir stehen in der Ukraine. Wir stehen oftmals ganz woanders und auch innenpolitisch im Feuer und wissen gar nicht ganz genau, von wo wird jetzt beschossen und wer ist hier eigentlich gut und wer ist hier. Also, das muss noch präsenter, glaube ich, werden. Journalisten haben damit schon ein bisschen Schwierigkeiten, sowas erstmal als ganz normales Instrument und ganz normale Augenhöhe anzunehmen. Aber darauf kommt es an. Und das sollte nicht, Frau Farb, da müssen wir für sorgen, irgendwo versteckt sein auf Seite 34, 35, sondern Korrekturen, wir liegen mal daneben oder sowas. Das ist offensiv genauso zu finden sein. Und ich möchte, ich höre auf, dass wir noch viel mehr, wie Frau Farb gesagt hat, über unser Handwerk reden. auch, indem wir manchmal blicken lassen, wie Fragen entstehen, wie Gesprächspartner generiert werden, wie wir Themen finden. Das kann ja durchaus mal ein kleiner Akzent sein in der Berichterstattung. Nicht überwürdigend, gar keine Frage, aber so, dass das Wissen über unser Handwerk anwächst und nicht nur die Erwartungen immer größer werden.
Ja, also wie soll man es machen? Ich hätte Frau Pfab jetzt gerne noch über ein Beispiel gerne gefragt, zu einem Beispiel gefragt, wie eben in Redaktionen diskutiert wird, weil ich das Gefühl habe, dass da Interesse besteht. Geht Ihre Frage in eine andere Richtung?
Ja, ich bin Sebastian Köhler, Professor hier an der HamKW-Hochschule für Journalismus und ich arbeite auch praktisch für eine Großnachrichtenagentur. Ich will mal noch mal eine grundsätzliche Dimension aufmachen. Ich finde den Beitrag von Uwe Kröger sehr sinnvoll, Transparenz nicht als den Königsweg darzustellen, das zu relativieren. Und ich möchte mal fragen, ob man nicht einen Schritt weitergehen müsste und dieses naive Unabhängigkeitsverständnis differenziert zu betrachten. Ich meine damit, dass man aus diesem Dilemma, wir sind unabhängig, wir haben die totale Presse- und Medienfreiheit und andererseits, ihr seid Staatsfunk, das ist ja eine Dichotomie, da kann man sich ja fragen, welche Strukturen liegen denn zugrunde? Und wenn man sich soziologisch anschaut, wie unsere Gesellschaft gestaltet ist, Kollegen wie Christian Fuchs in London, die konzipieren das ja auch so, dass man sagt, wir haben drei Bereiche, wir haben den Bereich der Wirtschaft, wir haben den Bereich des Politischen und wir haben den kulturellen Bereich und Medien werden praktisch aus allen drei Bereichen mit Ressourcen versorgt. Ja, aus dem Wirtschaftlichen ist ziemlich klar, das sind die privatrechtlichen, privatkapitalistischen Medien. Dann gibt es den Bereich des Politischen, wo natürlich sowohl für ARD, ZDF, BBC im Sinne von, dass die Ressourcen bereitgestellt werden, das sind politische Fragen, die mit Mehrheiten letzten Endes auch natürlich staatlich entschieden werden. Und da kann man natürlich sagen, es gibt riesen Unterschiede zwischen BBC und Russia Today, aber letzten Endes sind das ja Medien, die ihre Ressourcen aus der politischen, staatlichen Sphäre bekommen. Dann gibt es die kulturelle Sphäre, die soziokulturelle Sphäre, wo man sagen kann, da gibt es dann Bürgermedien wie, ich sag mal, die Nachdenkseiten in Deutschland oder Wiki-Projekte, die sich letzten Endes über Spenden finanzieren, ihre Ressourcen daher bekommen und die alle drei natürlich in gewisser Weise unabhängig sind, ja, von bestimmten Zwängen, aber natürlich nie komplett. Ja. Also wer sollte denn das glauben, dass Medien in diesem naiven Schwarz-Weiß sind, unabhängig werden? Und wenn wir da sozusagen Transparenz strukturell noch weiter diskutieren und auch selbstkritisch diskutieren und eben nicht behaupten, ja, wir sind ja unabhängig, egal ob es jetzt die FAZ ist oder eben das ZDF, na klar sind sie es in gewisser Hinsicht, aber in anderer Hinsicht eben wiederum nicht. Und das sind, glaube ich, Dinge, die dann eben hier natürlich polemisch verkürzt so mit diesen Vorwürfen Staatsfunk adressiert werden. Aber ich finde das eine Dimension, die, was Uwe Krögers Ansatz angeht, Transparenz, wenn man da auf diese Strukturebene noch weiter auch selbstkritisch vorankäme, würden wir, glaube ich, diesem Augenhöhenanspruch näher kommen können. Vielen Dank.
Okay, danke schön. Frau Pfab, hätten Sie dann vielleicht auch noch ein Beispiel von uns, für uns von einer Diskussion in Redaktionen, wo selbstkritisch gegebenenfalls mit Fehlern umgegangen wurde?
Das ist sicher nicht in den Redaktionen, sondern eben in den Runden der Intendantinnen und Intendanten und natürlich auch dann immer mit den jeweiligen Programmchefs. Und auch da wird wirklich heftig diskutiert. Eine der letzten, an die ich mich sehr gut erinnere, war auch der Vorwurf, als das Attentat in Frankreich war in der Nähe des Fußballstadions. Auch die Frage eben immer, die immer wieder auftaucht, wie reagiert man darauf? Macht man weiter in der Regelberichterstattung oder schaltet man rüber? Da gab es eine heftige Debatte ja auch in der Öffentlichkeit, wenn man vorgeworfen wurde, ARD und ZDF reagieren zu langsam. Und wenn man dann auch, aber manchmal aber auch dann etwas schneller macht, dann ist immer natürlich die Gefahr da, dass auch Informationen verbreitet werden, die noch gar nicht entsprechend recherchiert sind. Und die Glaubwürdigkeit hat man eben schnell verloren. Aber ich wollte noch das Beispiel hinsichtlich auch eben konkrete Auswirkungen sozusagen von den Diskussionen über Fehler, über die internen Diskussionen über Fehler, ist eben, das war schon erwähnt worden, eben Fehlerkorrekturseiten, die im Übrigen, ich habe es nur, es ist so toll, auf ard.de Suchbegriff eingeben und man alles, was ich auch selber manchmal nicht direkt parat habe, finde ich da. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es gibt Korrekturseiten, zum Beispiel inzwischen beim MDR, RBB, NDR, beim HR, beim ZDF. Das sind alles Schritte, um auch eben nach außen deutlich zu machen, wie kommen wir denn überhaupt darauf, dass wir Fehler gemacht haben. Dazu ist ja vorher notwendig, in der eigenen Redaktion zu diskutieren und sich dem zu stellen und das offensichtlich zu machen. Und ich glaube, dass das schon, also das für mich, ich sage es noch einmal, das sind so viele verschiedene Bausteine, die auf die Glaubwürdigkeit einzahlen. Und ich stimme auch Ihnen zu, diese Grundsatzdiskussion, die wir ja jetzt auch gerade stärker führen und die ich absolut begrüße, welche Rolle soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Zukunft spielen? Was erwarten wir von ihm? Auch wieder klarer, deutlicher, dass den Menschen auch wieder deutlicher wird, das ist etwas, was wir uns leisten, was wir uns solidarisch leisten, wozu wir uns entschieden haben, es solidarisch zu finanzieren und die Gründe wieder erlebbarer zu machen, warum wir das tun. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass man eigentlich heute die Gründe besser sofort erkennen kann als je zuvor. Weil wir eben die Phänomene haben wie Fake News und tatsächlich entsprechender schneller Manipulationen durchs Netz. Und dann eben, es wurde vorhin erwähnt, Russia Today. Es gibt ganz viele verschiedene Seiten, die sich dann auch Propaganda-Recherche-Seiten nennen. Ich will mal eine nennen, das ist, die Schweizer haben ja gerade auch eine heftige Diskussion. Und es gibt eine Seite, die nennt sich Swiss Research Propaganda oder so ähnlich. Die von sich behauptet, sie basiere auf wissenschaftlichen Studien und eben dem Schweizer und dem deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterstellt, es wird manipuliert, es wird gesteuert, es wird das Bild verzerrt. Und berufen sich eben, das sei über Studien belegt. Diese Studien werden nicht genannt, es wird auch nicht genannt, wer dahinter steckt, es wird nicht genannt, wie diese Seite finanziert wird. Als Beleg wird verwiesen auf einen Beitrag, ging um Aleppo, wo eben, das ist auch inzwischen bekannt, ein falsches Bild verwendet worden ist. Was sehr schnell passieren kann, gerade zu Zeiten, in denen es Krieg gibt. Und der Schweizer öffentlich-rechtliche Rundfunk hatte das selbst offenbar gemacht, dass sie hier das falsche Bild verwendet haben, was aber nichts dazu beiträgt, dass diese Seite nicht trotzdem behauptet, das sei gezielt manipuliert worden. Und das macht für mich wirklich den Unterschied und deswegen bin ich doch nochmal bei der Transparenz, dass das so wichtig ist, weil das macht einen Unterschied, wenn ich sehen kann, wie wird eine Institution finanziert, wer steht dahinter, nach welchen Kriterien arbeitet sie. Und das hoffe ich einfach, dass die Menschen auch wirklich klar sehen und entsprechend ihr Vertrauen eben verteilen. Aber da bin ich guter Hoffnung hier für uns in Deutschland. Der hat ein schönes Schlusswort, gell?
Ja, ich würde es vielleicht noch mal ganz kurz so zusammenfassen, hier die durchaus auch konträren Positionen, dass wir aber doch vielleicht mit einem Minimalkonsens hier rausgehen können. Und zwar haben wir ja gehört, Journalismus soll erfahrbar gemacht werden und es sollte noch eher auf die Bedürfnisse der Leser eingegangen werden, sei es jetzt in den Lokalredaktionen eben oder auch bei der ARD. Es ist ein großes Bedürfnis offensichtlich da nach Erklärungen und es ist sehr großer Redebedarf auch da. Das haben wir jetzt hier gespürt, aber das merkt man ja immer bei so Diskussionen auch in den Medien, dass sie auch sehr emotional aufgeladen sind. Ich würde da jetzt auch gerne noch einbringen, dass man auch die Medienkompetenz vielleicht verstärkt in den Blick nehmen sollte und würde da so als Ausblick auch gerne noch mal die Referenten fragen, und zwar, was Sie sich denn jetzt in diesem Sinne vorgenommen haben für nächstes Jahr, für die nächste Zeit und vor allem, woran man denn dann feststellt, dass das Vertrauen jetzt schlussendlich auch zurückgewonnen werden konnte, wenn es denn weg war.
Also Also Ihr erster Teil der Frage, Medienkompetenzvermittlung, das hatte ich ja vorhin eigentlich schon erwähnt, das will ich jetzt nicht wieder aufzählen, was wir da an den verschiedenen Punkten machen. Ich halte das für einen ganz wichtigen Baustein, aber eben weiter gedacht als immer nur, wir müssen in den Schulen und in den Kindergärten sozusagen den Kids schon beibringen, wie man mit Medien umgeht. Die wissen das im Zweifel sehr viel besser als ihre Eltern. Ich meine damit nicht technisch umgehen, sondern ich meine selbstverständlich das Unterscheiden zwischen Quellen. Aber da zeigt sich eben offensichtlich, dass auch da die Jüngeren eher auch bereit sind zu hinterfragen als die Älteren. Was haben wir vor für die nächsten Jahre? Also ich habe es gerade schon angedeutet, wir haben in ganz Europa Debatten um Medien. Wir haben Debatten um die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine, also wir, ich kenne das aus dem, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft, das kommt auch immer wieder. Das fällt jetzt aber auch in eine Zeit, und ich finde, das muss man schon auch wirklich ganz, ganz genau hinsehen. Das fällt in eine Zeit, in der wir in Europa erleben, dass freie Medien wirklich drangsaliert und gegängelt werden. Dass innerhalb Europas, dass Mitglieder der Europäischen Union eigentlich Meinungs- und Medienfreiheit aufheben. Und wir haben einer starken auf der rechten Seite von rechten Kräften, das ist sehr häufig, geht das einher mit einem generellen Misstrauen gegen Institutionen. Und dieses Misstrauen richtet sich nicht nur gegen Medien, sondern Medien werden als Teil etablierter Institutionen begriffen. Wir haben, ich würde mal sagen, wenn wir überhaupt von einer Vertrauenskrise sprechen sollten, und ich finde das immer gefährlich, das auch so zu nennen, aber man muss sich damit auseinandersetzen, was bedeutet das wirklich und woran mangelt es, warum geht das zurück? Aber die Medien sind nur meines Erachtens eher ein Symptom oder Symbol für vieles andere. Und das ist viel wichtiger, die Frage, verliert diese Gesellschaft das Vertrauen in die Demokratie, in das Funktionieren der Demokratie? Und für mich sind Erscheinungen wie Pegida oder AfD eher eine Frage, ein Aspekt, der daraus rührt. Und zum Funktionieren der Demokratie haben die Medien beizutragen. Da kann man dann auch mal noch ganz kurz darauf verweisen, dass deswegen sie auch ein besonderes Privileg genießen. Und dafür bin ich immer wieder dankbar, dass wir das im Grundgesetz festgeschrieben haben.
Was ich mir vorgenommen habe für das nächste Jahr, kritisch-konstruktive Forschung und Lehre zu betreiben. Ende November gründet sich in München ein Netzwerk kritische Kommunikationswissenschaft mit Professor Sebastian Köhler auch und mir. Wir wollen unter anderem auch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten kritisch begleiten. Ich glaube, das brauchen die Anstalten auch. Weil Fehlerdiskussionen brauchen immer eine empirische Grundlage. Und liegt es mir am Herzen, Maßstäbe zu entwickeln, anhand deren man fair die Leistung eines Mediums beurteilen kann. Nicht ideologisch, sondern und irgendwie von irgendwelchen Wunschbildern, sondern Maßstäbe zu entwickeln und dann saubere empirische Forschung zu machen. Mir ist es ganz wichtig, dass bei der Fortführung dieser Debatte das konstruktive Element eben nicht aus dem Blick gerät. Ne? Also die Kritik darf nicht darauf hinauslaufen, etwas zerstören zu wollen, sondern etwas zu verbessern. Medien sind ganz, ganz wichtig als Informator und Meinungsanbieter und Kleister für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist ganz wichtig. Dafür streite ich auch gerne in den nächsten Podien, wenn man mich einlädt.
Wie kriegt man etwas mit über dieses
Das Netzwerk, meinen Sie? Dieses
das, was Sie gründen wollen?
Es gibt
als normaler Radio- oder Zeitung?
Sie können gerne mitkommen. Es sind alle eingeladen, die sich dafür interessieren. Es gibt eine WordPress-Seite, wenn Sie netzwerkkritische oder einfach nur kritische Kommunikationswissenschaft eingeben bei Google, kommen Sie auf die WordPress-Seite. 20 Euro ist der ermäßigte Beitrag, kann man selber wählen. 40 normal, 60 solidarisch.
Also da kann man auf jeden Fall sich mal informieren.
Genau, Sie können gerne kommen. Also es ist preiswert, da mit zu tun und mit zu diskutieren. Das ist ganz auf Augenhöhe ein Netzwerk, was ganz offen ist, auch für normale Bürger, die nicht forschen. Aber ja, genau.
Ja, jetzt haben sich die ersten beiden Redner so ein bisschen um die Frage rumlaviert, wann das Frauenvertrauen zurückgewonnen ist. Nun, ja, jetzt dürfen Sie
die
gerne.
Die Frage ist unbeantwortbar für mich. Ich werde so weitermachen wie bisher. Um das sozusagen interessant ist, diese Vereinsgründung. Ich gehöre schon dem Verein an für publizistische Selbstkontrolle. Da gibt es ja bereits einen Verein aus Wissenschaftlern. Ich bin da, glaube ich, der einzige Journalist. Der vergibt jedes Jahr jetzt neuerdings den Preis des Medienspiegels, der selbstreflektierenden Journalismus auszeichnet. Mache ich mal darauf aufmerksam. Steht im Übrigen auf der Website des Deutschen Presserates auch dieser Preis. Das ist ja auch etwas, was, ja, sag ich mal, zur Transparenz beiträgt. Und weil wir gerade bei Vereinsgründungen sind, ich habe mir zumindest vorgenommen, erstens bei der Mainpost meine Aufgabe besser herauszustellen. Da bin ich zurzeit im Kampf, sag ich mal, fast ein bisschen gegen die Chefredaktion, weil das ein bisschen meiner Ansicht nach nicht genug herausgestellt wird, die Möglichkeit. Ich kriege dadurch, sag ich mal, gar nicht die Diskussion, die ich will. Andererseits, was die Vereinigung der Medienombudsleute angeht, bin ich sehr dankbar, dass wir hier auch mal zu Wort kommen. Das ist selten genug. Es sind ja auch nicht viele. Ich hätte noch einen Chart gehabt, wo sie alle drauf sind, das mal zu sagen. Und weil wir bei Vereinsgründungen sind, wahrscheinlich gründen auch wir einen Verein, um das ein bisschen mehr zu institutionalisieren und es für ewig und immer am Leben zu erhalten. Damit höre ich auf.
Gut. Keine abschließende Antwort darauf, wann das Vertrauen zurückgewonnen ist, aber gut, alles klar. Nee, dann würde ich aber sagen, schließen wir damit die Debatte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Podiumsteilnehmern und bei Ihnen für die rege Teilnahme und wünsche noch einen schönen Tag.